Die Befürchtungen sind ja. Es ist allerdings, gibt es immer noch die Möglichkeiten, dass trotzdem zuerst noch eine Art verkürztes Verfahren dieser Umweltprüfung stattfinden könnte. Das können wir ganz schlecht einschätzen im Moment. Selbst die Betroffenen Sioux gehen davon aus, das sind ja die Indigenen vor Ort, die gehen davon aus, dass jetzt Trump versuchen wird, das einfach durchzuboxen.
Wissen Sie etwas über die persönlichen Verstrickungen Donald Trumps? Kann er finanziell vom Bau der Dakota Access Pipeline profitieren?
Also er hat ja selber Geld drin gehabt als Investor. Da gibt es verschiedene Ansichten. Die einen sagen, er hätte es im Sommer verkauft. Die anderen sagen, im Herbst war es immer noch einsichtbar. Es geht um ein paar $10,000, die er dort drin haben soll. Im Moment ist es einfach ein bisschen unklar, ob er drin gehabt hat. Aber ganz sicher ist, dass er grundsätzlich einfach diese Projekte vorantreiben möchte.
Wie werden denn die Natives vor Ort nun weiter vorgehen? Nach einem so langen Protest werden die ja wohl kaum einfach aufgeben.
Sie haben natürlich vor kurzem eben die Parole rausgegeben, bitte geht nach Hause. Wir wollen zuerst versuchen, mit der Trump-Regierung zu verhandeln. Und es sah ja bis gestern Mittag sehr gut aus. Und die Leute sind jetzt zum Teil gegangen. Vorher waren es zum Teil mehrere tausend Leute vor Ort, jetzt sind es vielleicht noch knapp 1000. Und jetzt ist einfach die Frage, wie geht es jetzt weiter? Falls jetzt die Polizei alles räumen möchte, dann kommt es wieder zu Konflikten und dann ist die Frage, was geschieht mit der Unterstützungsbewegung? Die Indigenen selber sind sehr bereit, weiterzukämpfen, das ist klar. Aber die Frage ist jetzt einfach, es sind so unwirtliche Bedingungen, also das Wetter ist brutal kalt, viel kälter als hier. Und wenn dann die Polizei Wasserwerfer einsetzt, das ist also tödlich eigentlich für Protestierende. Und insofern wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Die andere Seite ist natürlich, im Moment kann auch nicht gebaut werden, weil es schlicht zu raue Bedingungen sind.
Die Bedingungen vor Ort, das ist sozusagen ein Aspekt von diesem Konflikt. Es gibt aber auch noch einen anderen. Letzten Monat hat die Gesellschaft für bedrohte Völker der UBS und der CS eine Petition überreicht. Darin verlangen sie, dass die Großbanken ihre Geschäfte mit den verantwortlichen Firmen abbrechen, wenn weiterhin Menschenrechtsverletzungen begangen werden und die Umwelt verschmutzt wird. Haben UBS oder CS da jemals drauf reagiert?
Ja, wir haben Sitzungen gehabt mit ihnen genau über diese Thematik und sie sagen einfach, sie hätten diese Kredite, eine Art Kreditgarantie gegeben und das können sie vertraglich nicht zurückziehen. Und das ist für uns eine billige Ausrede. Sie haben es nämlich verpasst, in solche Kreditlinien einen Passus einzuschieben, der sagt, wenn gravierende Menschenrechtsverletzungen oder große Umweltschäden eintreffen, dass sie sich dann von diesen Vertragsverpflichtungen zurückziehen könnten. Und wir werden jetzt weitere Gespräche mit ihnen haben und werden genau das verlangen, dass für solche Fälle eben ihre internen Richtlinien, die an und für sich gar nicht so schlecht sind, dass sie die tatsächlich anwenden. Aber sie haben natürlich diese Schlupflöcher kreiert, damit sie eben möglichst in vielen Fällen trotzdem das Geschäft weiterführen können.